Die Anstifter. Eine Welt, viele Wege. Ein Podcast von Engagement Global und Studio ZX.
Haben Sie schon mal von der Verde Island Passage gehört? Nein?
It's actually at the heart of what is called the Coral Triangle.
Die Verde Island Passage, kurz VIP, ist eine Meerenge in den Philippinen, zwischen den Inseln Mindoro und Luzon.
Sie gilt als das Herzstück des sogenannten Coral Triangles, dem Korallendreieck. Rund um die Passage gibt es farbenprächtige Korallenriffe. Die Strände sind unglaublich schön. Und wenn man die Gelegenheit hat, dort zu tauchen oder sogar zu schnorcheln, ist das wirklich fantastisch.
Very colorful coral reefs around the Verde Island Passage.
Das hört sich geradezu paradiesisch an. Und tatsächlich, über 300 Korallenarten sind in der Verde Island Passage zu Hause. Genauso wie etwa 60% aller Uferfischarten der Welt. Die VIP wird aufgrund ihrer Artenvielfalt auch Amazonas der Ozeane genannt. Aber dieser Biodiversitäts-Hotspot ist bedroht. Denn in der Verde Island Passage ist der Ausbau von LNG-Terminals geplant. Also die vermehrte Förderung von flüssigem Erdgas, einem fossilen Energieträger. An den Projekten beispielsweise von Shell und San Miguel Corporation wollen sich mehrere internationale Konzerne finanziell beteiligen. Einer, der sich mit seiner Organisation dagegen einsetzt, ist Jerry Aranzes.
So, I'm Jerry Aranzes.
Ich bin Jerry Aranzes, derzeit Geschäftsführer des Center for Energy, Ecology and Development.
Das Center for Energy, Ecology and Development, kurz CEED, ist eine, wie Aranzes sagt, Think-Do-Organisation. Ein Think Tank also, der Forschung betreibt, aber auch was tut. Zum Beispiel entwerfen sie Kampagnen oder machen praktische politische Arbeit. Aranzes prangert den geplanten Gasausbau in der Verde Island Passage an. Denn
imagine a climate vulnerable country.
Stellen Sie sich ein Land vor, das besonders vom Klimawandel betroffen ist und gleichzeitig den massiven Ausbau klimaschädlicher Gasinfrastruktur in Betracht zieht. Und das, obwohl die VIP als einer der wichtigsten Hotspots für Biodiversität gilt. Nicht nur in den Philippinen, sondern weltweit. Das ist für uns alle wirklich unglaublich.
Aranzes sagt, bedroht sei vom Gasausbau nicht nur die Natur, sondern auch die Menschen, die von und mit ihr leben.
The main livelihood of people around the Verde Island Passage.
Die Menschen in den Küstengemeinden rund um die VIP leben von der Fischerei und den Meeresressourcen. Sie sind von diesen Lebensgrundlagen abhängig.
The livelihoods in terms of fisheries and marine resources.
Aber wer steckt eigentlich hinter dem geplanten Gasprojekt?
Ganz viel Geld, und das ist bei fossilen Projekten weltweit der Fall, kommt aus Europa, von europäischen Banken, von europäischen Investoren und europäischen Versicherern auch.
Das sagt Clara Butz. Sie ist Finanzcampaignerin bei der Umwelt- und Menschenrechtsorganisation Urgewalt. Urgewalt mit einem D, aus Deutschland. Zusammen mit CEED versucht auch Urgewalt, den Gasausbau zu stoppen.
Wenn wir es schaffen, die Versicherung von einem Projekt zu stoppen, die Finanzierung von einem Projekt zu stoppen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das überhaupt noch irgendwie gebaut werden kann, deutlich geringer.
Clara Butz von Urgewalt sagt, solche Investitionen von europäischen oder amerikanischen Banken in klimaschädliche Projekte im globalen Süden seien kein Einzelfall.
Wir sehen das weltweit. Es ist weltweit so, dass Banken, europäische Banken, US-amerikanische Banken, japanische Banken Geld geben an Öl- und Gaskonzerne, die Umweltzerstörung, Menschenrechtsverletzungen, wo auch immer, weltweit betreiben. Sei es TotalEnergies in Mosambik oder Petrobras im Amazonas zum Beispiel.
Zudem zeigt das Projekt, wie viel Macht Geld hat. Und in dieser Folge schauen wir darauf nun grundsätzlicher. Welche globalen Ungleichverhältnisse machen solche Projekte sichtbar? Wie sieht das ökonomische Verhältnis zwischen globalem Süden und globalem Norden aus? Wie unterschiedlich sind die finanziellen Kräfte und wie unterschiedlich die Macht des Geldes im globalen Norden und im globalen Süden? Und wie lässt sich das verändern? Mit diesen und mehr Fragen beschäftigen wir uns in dieser Folge von Die Anstifter. Eine Welt, viele Wege. In diesem Podcast beleuchten wir weltweite Herausforderungen, erklären die globalen Zusammenhänge dahinter und zeigen Lösungen auf. Wir sprechen dafür in jeder Folge mit Menschen, die sich genau für diese Lösung einsetzen. Expertinnen, Philanthropinnen, StifterInnen, Engagierte und AktivistInnen. Mit Anstiftern eben. Mein Name ist Jonas Ross und das ist Folge 1 der zweiten Staffel. Geld. Zusammengefasst kann man sagen, Wirtschaftsprojekte wie die Gasförderung in der Verde Island Passage, also Projekte im globalen Süden, die angestoßen oder finanziert werden von Organisationen oder Unternehmen aus dem globalen Norden, betreffen oft die Bevölkerung vor Ort, widersprechen ihren Interessen oder bedrohen die regionalen Ökosysteme. Möglich ist das auch aufgrund eines extremen Ungleichgewichts. Die Ressourcen sind in Regionen wie der Verde Island Passage. Die finanzielle Kraft, beispielsweise in Europa, den USA oder Japan. Wieso dieses Ungleichgewicht besteht, welche Folgen es hat und welche Rolle Privatwirtschaft und Staaten dabei spielen, klären wir im Interview dieser Folge. Neben Jerry Arantzis und Clara Butz begrüßen wir auch in dieser Folge einen Interviewgast. Ich spreche jetzt mit Kai Coddenbrock. Coddenbrock ist Professor für internationale Beziehungen und politische Ökonomie an der Uni Bielefeld. Er beschäftigt sich dort unter anderem mit globalen Machtverhältnissen, insbesondere im globalen Süden. Und genau die wollen wir uns gemeinsam mit ihm anschauen und verstehen. Los geht's! Kai, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Wir beginnen dieses Gespräch vielleicht mit einem persönlichen Impuls. Wir fragen unsere Gäste gerne danach, was sie dazu bewogen hat, eigentlich sich in dem Themenfeld zu bewegen, in dem sie heute unterwegs sind.
Der Anstoß.
Du beschäftigst dich mit politischer Ökonomie, mit internationalen Beziehungen, aber eben vor allem auch mit Machtverhältnissen und mit Ungleichheit. Wie kam es dazu? Was war dein Anstoß?
Ich beschäftige mich seit mindestens meinem Zivildienst, den ich in Südafrika gemacht habe, vor 25 Jahren, mit Fragen globaler Ungleichheit und wie mit ihnen umgegangen wird und wie sie zustande kommen. Dann hatte ich zunächst den großen Traum, für die UNO in New York zu arbeiten und habe dann da, aber als ich da knapp ein Jahr gearbeitet habe, festgestellt, dass ich mich nicht unbedingt in so einer großen internationalen Verwaltung sehe. Habe mich dann dafür entschieden, in die Wissenschaft zu gehen, weil da die größere Freiheit besteht, die Themen zu verfolgen und ihnen wirklich auf den Grund zu gehen. Und habe mich dann zunächst mit humanitärer Hilfe und Peacekeeping, also sozusagen symptomorientiertem Umgang mit globalen Ungleichheiten gewidmet und mich dann stärker den globalen Geld- und Finanzbeziehungen und wie sie dazu beitragen, den globalen Süden auch daran zu hindern, irgendwie aufzusteigen und einen größeren Anteil am Weltwohlstand zu erreichen. Und wende mich jetzt auch wieder ein bisschen Deutschland und Europa zu und wie wir in Deutschland unsere Beziehungen zum Rest der Welt gestalten in einer Welt, die in der Krise ist, auf verschiedenen Ebenen. Also dahinter steht eine Motivation oder die globale Ungleichheit zu verstehen, wie sie zustande kommt und auch vielleicht Ideen zu entwickeln, wie man aus ihr herauskommt über sie oder sie überwinden helfen kann.
Ja. Du verbindest damit natürlich wirklich die Themenbereiche, die wir in dieser Folge beleuchten wollen, nämlich Geld zum einen, das nicht nur, ja, sagen wir mal, so das ist, worauf sich unser Gesamtsystem irgendwie geeinigt hat, als das, was uns verbindet, wirtschaftlich auf eine Art. Gleichzeitig Geld auch als Ausdrucksform von extremer Ungleichheit. Und ich glaube, es gibt unzählige Kritiken an Wachstumserzählung und daran, dass Geld und der Vermehrung von Reichtum oder von Vermögen oder von Wohlstand vielleicht keine vollständige Kennzahl ist. Aber um mal mit einer, sagen wir mal, Advocatus Diaboli-Position zu beginnen. Es ist ja so, dass
wenn man sich anguckt, welchen Einfluss oder welche Ungleichheit existiert auf der Welt, dass es zumindest schon mal so ist, dass die Zahlen laut der Weltbank von den armutlebenden Menschen sich weltweit seit 1990 extrem verringert haben. Und da ist doch die Frage, ob das nicht ein Verdienst ist von moderner und globaler Handelsbeziehung und auch letztlich vom Geld.
Ja, ich denke, es gibt da große Unterschiede, wie man das, was weltweit passiert, so interpretiert. Die einen sagen, die Tatsache, dass es weiterhin so viel Armut gibt und überhaupt so eine Form von Arbeit gibt, ist ein riesiges Problem, was uns eigentlich dazu zwingt, über den Kapitalismus hinauszudenken. Die anderen sagen, ja, Kapitalismus ist as good as it gets, also sozusagen unsere einzige Option. Und natürlich gibt es auch innerhalb des Kapitalismus Möglichkeiten, den relativen Wohlstand von bestimmten Bevölkerungsgruppen zu erhöhen. Aber so allgemein zu sagen, dass es in unserem, was den Wohlstand und die Vermögensverteilung und die Einkommensverteilung weltweit betrifft, in die richtige Richtung geht, das wäre jetzt zu einfach gesagt. Ein riesiger Faktor ist natürlich China, die es vermocht haben, einen großen Teil ihrer Bevölkerung aus der Armut rauszuholen durch eine sehr, sehr erfolgreiche, zunächst im weitesten Sinne sozialistische, jetzt aber auch eher kapitalistische Politik. Bei uns in Deutschland und Europa geht es ja eher in die andere Richtung. Da wächst der Wohlstand der 1% und die Reallohneinbußen der unteren 50% sind auch statistisch belegt. Also man muss da immer, glaube ich, situativ gucken, wovon es abhängt, ob Vermögens- und Einkommensverteilung in einem bestimmten Land gerade schlechter wird oder sich verbessert im Sinne von einer größeren sozialen Gleichheit. Und das Geld ist natürlich einer der zentralen Elemente, das hast du ja auch angesprochen, um Wohlstand anzuhäufen. Also ohne unterschiedliche Formen von Geld und Kapital wäre es gar nicht so einfach, so große Ungleichheitsbeziehungen zu schaffen, weil wenn wir in realen Gütern unseren Wohlstand horten müssten, würde der möglicherweise verkommen, alt werden, wenn es reale Gegenstände wären, und Geld, was häufig auch nur Zahlen in allen elektronischen Konten sind, hat den riesigen Vorteil, einfach nicht schlecht zu werden und nicht zu verkommen, und ermöglicht damit auch so eine Anhäufung von Einkommen erst.
Ja, ist ein interessanter Gedanke. Gleichzeitig würde ich doch aber sagen, gerade historisch gesehen sind selten diejenigen, die eine große Einflusssphäre haben, diejenigen, oder vielleicht auch die andere unterdrücken, diejenigen, die das meiste Gut haben, also die meisten Güter haben, oder? Also ist es denn tatsächlich so, dass, wenn man danach gehen würde, die Machtverhältnisse ausgeglichener wären, wenn man nach den reinen Gütern gehen würde, statt nach dem Geld? Also, weiß ich nicht, im Römischen Reich beispielsweise lag ja jetzt auch nicht in Italien alles an Gütern und an Gegenständen, die wertvoll waren für das alltägliche Leben. Und trotzdem gab es eine extreme Ungleichheit im Vergleich zu den Regionen und eine extreme Unterdrückung teilweise in den Regionen, die theoretisch vielleicht mehr Güter hatten, aber vielleicht auch weniger Geld.
Naja, also ich glaube, wir müssten zunächst mal überhaupt darüber sprechen, was Geld ist. Also da gibt es ja auch sehr, sehr unterschiedliche Verständnisse. Also der VWL, der Ökonomik, wird oft vorgeworfen, dass sie keinen Begriff von Geld haben und so tun, als existiere es nicht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen überzeichnet, weil viele VWL-Positionen sich explizit mit dem Geld beschäftigen. Aber es ist ja eine seit Jahrhunderten umstrittene Kategorie. Und ich würde sagen, es ist wichtig, es erstmal zu verstehen. Also wir haben einerseits Waren, die wir produzieren, und andererseits haben wir Geld und wir tauschen die gegeneinander ein. Und Geld wird gleichzeitig aber geschaffen und geschöpft im aktuellen Geldsystem, einfach indem Zentralbanken und aber auch private Banken Kredite vergeben und Geld aus dem Nichts schaffen, und dann zirkuliert dieses Geld und wird benutzt, um real geschaffene Produkte einzulösen. Also wie so ein Anspruch auf gesellschaftlich produzierte Gegenstände oder gesellschaftlich produzierten Wert, den wir mit unserem Geldschein in der Tasche durch die Gegend tragen oder mit unseren Zahlen auf dem Konto. Und es gibt also immer eine enge Beziehung zwischen der Welt der Güter und Waren und dem des Geldes. Und es gerät dann in die Krise, es kommt dann zu Finanzkrisen, wenn diese Ansprüche, die diese Geldscheine oder auch die Zahlen auf unseren Kontos umfassen, wenn die auf eine zu extreme Weise angestiegen sind und nicht mehr in der Lage sind, umgesetzt zu werden und eingelöst zu werden, dann entstehen Finanzkrisen. Das heißt, es ist, gibt immer so eine Tendenz, das Geld- und Finanzsystem sich von der realen Wirtschaft zu lösen und zu versuchen, immer mehr über Hebelwirkung immer mehr zu werden und währenddessen Gewinne zu kreieren, indem mit diesen Ansprüchen auch gehandelt wird und da Zinsen für eingetrieben werden oder Spekulationen betrieben werden. Aber irgendwann kommt die reale Produktionswelt zurück und damit auch die Welt der Arbeit, der Menschen, die das erschaffen. Und dann werden diese großen Wolken an Ansprüchen aufgelöst und der Prozess geht wieder von vorne los. Also es gibt so ein ständiges Hin und Her zwischen Produktionswelt und Geldsphäre. Und diese historische Frage, die du aufwirfst, da finde ich Giovanni Arrighi's Arbeiten sehr, sehr interessant. Dessen Buch The Long 20th Century, der zeigt, dass so Hegemoniephasen, Genua, Holland, das britische Empire, die USA und jetzt möglicherweise China, immer so ungefähr 100 Jahre gebraucht haben. Und gegen Ende dieser Hegemoniephasen gab es immer große Finanzkrisen, weil aus diesen Hegemoniephasen heraus etwas verzweifelt versucht wurde, über das Finanzsystem noch irgendwie produktive Anlagemöglichkeiten zu finden und Profite zu machen. Das aber immer am Ende dann in Krisen gemündet hat, die den Abstieg der Hegemonialmacht befeuert haben. So. Und dass wir jetzt gerade in einer Phase immer stärker werdender Finanzkrisen sind, ist möglicherweise auch ein Indikator dafür, dass die US-Hegemonie dabei ist, überzugehen, eine baldige chinesische Dominanz über die Weltwirtschaft.
Super interessanter Prosimina-Exkurs, muss man sagen, zu Beginn. gefällt mir sehr gut. Aber es sind ganz viele wichtige Aspekte drin, auf die wir auf jeden Fall später nochmal kommen werden. Gerade finde ich interessant dabei das Verhältnis zwischen beim Geldschöpfen, du hast es angesprochen, ne, wenn Kredite entstehen, entsteht auch Vermögen. Also das Vermögen des einen sind die Schulden des anderen im Zweifel oder andersherum, Vermögen bewegt sich dann auch dahin, wo Schulden entstehen müssen, im Zweifel. Auf den Aspekt, glaube ich, kommen wir später nochmal zurück. Aber lass uns nochmal zurückkommen zu diesem Thema, dass auf der einen Seite eben diese Armut nachgelassen hat, seit beispielsweise 1990. Und auf derselben Seite aber die Einkommensschere zwischen den reichsten Ländern der Welt und den ärmsten Ländern der Welt nach wie vor extrem hoch ist. Woran, wenn man das so simpel sagen kann, liegt das?
Das ist eine sehr, sehr wichtige und schwierige Frage. Ich würde auf einer ganz banalen Ebene erstmal sagen, dass die Wirtschaft in der kapitalistischen Form nicht darauf ausgelegt ist, Fairness und gerechte Verteilung sicherzustellen, sondern dass der Kapitalismus primär darauf ausgelegt ist, Profite zu erzielen. Und dass Unternehmen, die Profite machen wollen, gezwungen sind, immer mehr Profite zu machen, sodass dieser Wettbewerbsdruck ständig systemisch angelegt ist. Und der funktioniert nur erfolgreich, wenn den Angestellten, den Arbeiterinnen und Arbeitern nie so viel bezahlt wird, dass es keine Profite mehr gibt. Und auf dem globalen Maßstab funktioniert das genau gleich. Also wir in Deutschland, irgendwelche deutschen Unternehmen, die bestimmte Inputs von Rohstoffen oder Ressourcen aus dem globalen Süden brauchen, werden immer versuchen, die möglichst billig zu kaufen. Das heißt, es ist ein ständiger Machtkampf, ein Verteilungskampf darüber, welcher Anteil der Wertschöpfung wo verbleibt. Die Machtressourcen, die bestimmte Gesellschaften im globalen Süden haben, sind einfach relativ geringer, da sie arm sind und wenige Optionen haben, woanders ihre Einkommen herzubekommen, um in den Handelsbeziehungen, in den Kämpfen darüber, wo sie jetzt ihre Produkte verkaufen und wie sie ihre Arbeitskraft verkaufen, so erfolgreich zu sein, dass sie die Arbeitgeber, abstrakt gesprochen, dazu zwingen können, ihnen viel mehr zu bezahlen, was dazu führen würde, dass sie weniger arm wären. Also die Möglichkeit von senegalesischen Bauern zum Beispiel, die ihre Exportprodukte, in dem Fall wären es zum Beispiel jetzt Erdnüsse, 10-mal so teuer zu verkaufen, um dann ihr Einkommen, ihr Wocheneinkommen oder Monatseinkommen zu verzehnfachen, sind extrem klein. Das heißt, die Ursache für geringe Einkommen und die Ursache für große Armut ist auch darin zu suchen, dass bestimmte Gesellschaften und bestimmte Gesellschaftsschichten nicht in der Lage sind, höhere Löhne und höhere Erträge für ihre Arbeit einzufordern und zu erzwingen. Also es geht immer um die Marktmacht, die bestimmte Akteure im globalen oder auch im nationalen Maßstab haben, innehaben. Und da gibt es einfach sehr große Unterschiede, welche Gewinne da möglich sind zu erzielen. Das würde ich sagen, ist auf einer banalen Ebene einer der Gründe für globale Ungleichheit. Die Machtressourcen im globalen Süden sind geringer.
Wonach das für mich klingt, und das ist für mich oder ist auch in diesem Podcast natürlich eine große Frage. Wenn man sich jetzt die Wirtschaftsbeziehungen mit gerade dem globalen Süden anschaut, dann kann man ja sehen, dass die Wertschöpfungskette, die europäischen Wohlstand ermöglicht hat, sagen wir mal ausgehend vom wirklich extremen Kolonialismus in der frühen Neuzeit beispielsweise, immer darauf basiert, dass die Gewinne und der Profit eigentlich komplett bei dem kolonisierten Land liegt. Das heißt, der Mittelsmann, die eigentlichen Besitzer von bestimmten Gütern oder die Natives, die sind eigentlich nicht diejenigen, die daran in irgendeiner Form profitieren. Nicht nur ungleich, sondern gar nicht. Also das Encomienda-System in Mittelamerika oder der grausame Sklavenhandel in Afrika oder auch die britische Herrschaft in Indien. Und du hast das Beispiel Südafrika aus deiner persönlichen Vita genannt, wo man ja sozusagen politischen Kolonialismus bis in die 90er noch getragen hat und wahrscheinlich bis heute spürbar macht. Und jetzt ist das zumindest insofern anders, als dass bestimmte Länder, die Nachfolgeländer, die Nationen von diesen unterdrückten Völkern, von diesen kolonialisierten Völkern, Teil dieses Handels sind. Aber dieses extreme Ungleichgewicht und die extreme Bewertung von die Wertschöpfungskette, wo sie beginnt, ist weniger wert und wir versuchen es so günstig wie möglich zu haben, kann man ja interpretieren als eine Fortsetzung von einem kolonialen System. Mit dem Unterschied, dass sozusagen ein staatlicher Akteur dazwischen geschaltet wird, jetzt im Vergleich zur extremeren Ausbeutung früher. Ist das so? Also würdest du sagen, dass sich heutige Wirtschaftsbeziehungen als Fortsetzung von kolonialen Strukturen verstehen müssen?
Definitiv. Würde ich definitiv so sehen. Und ich finde es auch sehr treffend, wie du das mit dem dazwischen geschalteten Staat beschrieben hast. Ich denke, das ist der größte substanzielle Unterschied, dass es da jetzt eine gewisse Kontrolle gibt, einen gewissen Handlungsspielraum, der klug und weniger klug ausgeübt werden kann, aber dass die strukturellen Faktoren sehr ähnlich bleiben. Und da würde ich immer auch die relativ in Deutschland unbekannten Arbeiten von Uzza und Prabhat Patnaik empfehlen. Sie ist Agrarökonomin in Neu-Delhi und er Makroökonom in Neu-Delhi, also in Indien, die diese Konzeption der tropischen Güter haben und die ihre ganze Philosophie über den globalen Kapitalismus darauf aufbauen, dass es bestimmte Güter gibt in der Weltwirtschaft, die nur im globalen Süden existieren. Und wir machen uns das gar nicht klar. Das ist ja eigentlich ein riesiges Potenzial, diese natürlichen Monopole auch zu nutzen. Aber wir schaffen es, unsere Weltwirtschaft so zu organisieren, dass es einen ständigen Supply an Bananen gibt, an bestimmten Bodenschätzen, Rohstoffen, Coltan, Öl und so weiter, obwohl es teilweise bei uns überhaupt nicht existiert. Und uns kommt es so vor, als sei das völlig unproblematisch und fair durchgeführt. Faktisch lässt sich aber festhalten, dass die Staaten im globalen Süden, die Gesellschaften im globalen Süden, ihr Potenzial, höhere Anteile an dieser Wertschöpfung bei sich zu verhalten, durch verschiedene Mechanismen, die wir bestimmen, nicht ausschöpfen. Da stellt dann IWF, spielt da eine Rolle, da kommen auch die Geldbeziehungen ins Spiel. Also die Tatsache, dass im globalen Süden immer wieder Schuldenkrisen entstehen, wird bei uns ähnlich wie gegenüber den sogenannten faulen Griechen immer darauf zurückgeführt, dass sie einfach nicht, also es ist ja am Ende eine rassistische Konzeption, nicht mit Geld umgehen können. Aber die erste große globaler Süden-Schuldenkrise war eindeutig daraus wurde losgelöst von der Zinserhöhung, die in den USA stattgefunden hat, weil Paul Volcker, der Zentralbankpräsident Anfang der 80er, die Macht der Gewerkschaften in den USA brechen wollte und den US-Dollar als Investitionskategorie attraktiver machen wollte, indem er die Zinsen im eigenen Land erhöht hat, was plötzlich dazu geführt hat, dass die Schulden im globalen Süden, die in Dollar denominiert waren, in die Höhe gestiegen sind und sie viel mehr, also teilweise 50% ihres jährlichen Budgets für Schuldendienst aufbringen mussten, wofür sie nichts konnten. Und man kann natürlich, wenn man Schuldendienst betreiben muss und so plötzlich keine langfristige Wirtschaftspolitik betreiben. Und diese Faktoren müssen einfach mit einbezogen werden, wenn man über die Ursachen globaler Ungleichheit nachdenkt und auch über diese Konzeption, wie ist unsere Weltwirtschaft wirklich gestaltet und ist es weiterhin eine koloniale Wirtschaft, was du da ja gerade aufgeworfen hast. Und ich würde sagen, die Tatsache, dass außer China und teilweise Indien viele Staaten weiterhin primär unverarbeitete Rohstoffe exportieren, sehr stark darauf deutet, dass es klare koloniale Kontinuitäten gibt, ohne jetzt zu behaupten, dass es da keinerlei Änderungen gab oder auch Spielräume. Aber die sind eben strukturell sehr stark bedingt. Und wir in Deutschland und Europa spielen auch keine wahnsinnig große Rolle dabei, das möglicherweise überkommen zu helfen. Wir tun über so auf Augenhöhe und so. Aber faktisch, wenn es hart auf hart kommt, machen wir eine sehr klar an unseren eigenen Interessen orientierte Außenwirtschaftspolitik.
Mm. Da steckt wahnsinnig viel drin und ich finde gerade zwei Aspekte ganz wichtig dabei. Das eine ist, du hast am Anfang erklärt, dieses Prinzip des Geldschöpfens und auch die Macht, und das ist natürlich, es ist ein Unterschied, Privatkapital und staatliches Kapital, aber wenn wir darauf schauen, auch wie es wirtschaftlich in Europa aussieht, die Staaten, die eine extrem hohe Verschuldung haben, haben ja auch immer ein etwas weniger Spielraum. Das hast du ja gerade auch gesagt. Wenn man ständig mit der Staatsverschuldung sozusagen im Haushalt kämpft, dann sind innerpolitische Veränderungen wahnsinnig schwer. Und Deutschland ist ja ein Beispiel dafür, dass wir immer noch ein hohes Potenzial haben an Staatsverschuldung und dadurch eigentlich in der Lage sind, politisch recht mobil zu sein, in Anführungszeichen. Das heißt, für mich steckt da drin, dass Geld, also staatliches Geld, das ist der eine Aspekt von dem, finde ich, was du genannt hast, eine ganz entscheidende Rolle spielt bei der Möglichkeit, selbstbestimmt zu werden. Also es entsteht, so verstehe ich dich zumindest, diese Abhängigkeit und gleichzeitig diese interne ja, fehlende Mobilität, politisch zu handeln, um das zu verändern, um intern etwas zu verändern, um extern stärker aufzutreten. Das grob zusammengefasst, verstehe ich dich da richtig?
Ja, also wir leben im Kapitalismus, da geht es darum, Geld zu verdienen und Geld zu investieren und am Ende des man investiert es in irgendwas und am Ende soll dabei mehr Geld rauskommen. Das ist die grob zusammengefasst, die ganz banale Formel. Das heißt, um wirtschaftlich zu agieren, brauchen wir irgendwie Geld. Wir müssen es entweder einnehmen oder schöpfen und das auf eine kluge Weise kombinieren. Es ist ja auch nicht so bekannt, dass Deutschland zum Beispiel in der Woche mehrere Milliarden an Staatsanleihen ausgibt, um seine eigenen Ausgaben zu finanzieren. Wir denken als Laien immer, dass das ganze Geld, was wir ausgeben oder was Deutschland ausgibt, aus Steuern generiert wird. Das ist ja total falsch. Das wird ja zwar dann irgendwann refinanziert durch die Steuern, aber faktisch werden die laufenden Ausgaben über Staatsanleihen bestritten. Da weist du, glaube ich, auf einen sehr wichtigen Punkt hin. Regierungen müssen in der Lage sein, sich zu finanzieren, indem sie Staatsanleihen ausgeben, weil sie eben nicht darauf warten können, das Geld einzusammeln. Wie bei einem Verein, wenn da die Mitglieder nicht zahlen, dann ist tatsächlich kein Geld da. Aber ein Staat kann sich Geld holen, indem er sich woanders Geld leiht, indem er im Tausch dafür den Staatsanleihen gibt und verspricht, die irgendwann zurückgezahlt zu zahlen. Und die Banken, die diese kaufen, die glauben den Staaten, das zu tun und tun das eben bei Deutschland recht billig, während der Finanzkrise kurz danach sogar mit negativen Zinsen. Das heißt, wir wurden sogar dafür bezahlt, dass wir von denen Geld bekommen. Aber bei Staaten im globalen Süden ist es eben anders und die Zinssätze sind wesentlich höher. Das heißt, sie müssen viel mehr bezahlen, was den Staatshaushalt belastet. Und wenn es Finanzkrisen gibt, dann wird auch sehr schnell Kapital aus diesen Ländern abgezogen. Das heißt, es gibt immer auch Diskussionen darüber, ob Staaten im globalen Süden vielleicht eher relative Abkopplung betreiben sollten und sich nicht so abhängig machen sollten vom globalen Handel und vom globalen Kapital. Und da geht es immer auch so ein bisschen um eine gute Kombination aus einerseits den Weltmarkt nutzen, um bestimmte Einnahmen zu generieren, aber andererseits sich eben auch nicht zu sehr auszusetzen. Also China zum Beispiel hat ja ganz klar auf billige Exporte gesetzt, andererseits aber seinen Finanzsektor absolut abgeschirmt. Also es war nicht möglich, auf dem chinesischen Finanzmarkt zu investieren oder chinesische Aktien zu kaufen oder Staatsanleihen zu kaufen. Das ist natürlich für Malawi anders. Diese Optionen haben sie nicht. Aber um nicht ständig wieder in diese Zirkel von Schuldenkrisen zu kommen, ist diese Idee der relativen Abkopplung, die zum Beispiel Samir Amin prominent immer vertreten hat, schon auch für die heutige Zeit, glaube ich, eine wichtige Idee, wo wir im globalen Norden dann nicht versuchen sollten, Regierungen, die diesen Weg einschlagen, daran zu hindern, was wir tendenziell aber immer tun werden, weil wir ja auch wollen, dass diese Exporte aus dem globalen Süden so günstig sind und so weiter fließen. Das heißt, wir wollen, dass sie sich in den globalen Weltmarkt integrieren.
Nur um das auch nochmal greifbar zu machen, dieses Prinzip der Staatsanleihen, was du vorhin beschrieben hast, ist ja eigentlich, ich leihe mir Geld, weil diejenigen, die mir das Geld leihen, darauf vertrauen, dass meine Steuereinnahmen so hoch sind, dass ich ohnehin einfach so flüssig bin, um alles genau zu bezahlen.
Ja, und wir haben eben global integrierten Finanzmarkt und in Finanzkrisen oder in Wirtschaftskrisen, da haben sich die Leute immer wieder gewundert, dass mehr Leute noch in den US-Dollar, also in den US-Staatsanleihen investieren, weil eigentlich sind die USA doch der Grund von der letzten Finanzkrise zumindest teilweise auch gewesen. Aber es macht natürlich total Sinn, weil es sind alles zirkulierende Ansprüche und Wetten auf die Zukunft. Das ist Geld, hatten wir ja vorhin kurz besprochen. Und die Wahrscheinlichkeit ist natürlich am größten, wenn der Hegemon und in dem Fall die USA, wenn man Schulden aus diesem Land hat, weil da die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass der auch in der Lage sein wird, das Geld irgendwann zurückzuzahlen. Und die USA sind eben, haben nicht nur den tiefsten und größten Finanzmarkt und die wichtigste Währung, sondern auch die größte Ökonomie und natürlich auch den größten Einfluss außen- und sicherheitspolitisch. 800 Militärbasen weltweit. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der US-amerikanische Staat sagt, wir zahlen nicht zurück, wir machen einen Schuldenschnitt, ist extrem klein. Und bei Deutschland ist das ähnlich.
Der eine Aspekt dieser postkolonialen Strukturen, das haben wir jetzt besprochen, ist diese staatliche Einflusssphäre. Und das andere ist natürlich die Privatwirtschaft. Jetzt kann man ja sagen, durch die Industrialisierung, durch ein Wirtschaftssystem und einen globalen Handel sind die Privatakteure, die Privatwirtschaft ja eigentlich ein neuer Player. Also natürlich kann man auch sagen, dass spanischer Kolonialismus oft privat finanziert war, aber ich sag mal, da sind immer diese spanischen, auch das englische Königshaus, also diese staatliche Macht, diese vornationalen staatliche Macht, ist ja immer das, der am Ende Profitmaximierer und diejenigen, die diese Profite bei sich organisieren. Und mit dem Entstehen einer klassischen Privatwirtschaft, wie Sie sie heute kennen, gibt es ja eigentlich einen neuen Player. Nicht ganz losgelöst von diesen staatlichen Akteuren, aber wie ist es denn möglich, dass diese privatwirtschaftlichen Akteure, also beispielsweise europäische Konzerne und gleichzeitig aber auch Konzerne im globalen Süden oder Unternehmen im globalen Süden, auch Teil eines postkolonialen Systems sind und auch Teil eines postkolonialen Wirtschaftssystems, so wie wir es gerade auf staatlicher Ebene beschrieben haben?
Naja, also ich glaube, es ist erstmal wichtig zu sehen, dass Staaten und Unternehmen immer aufeinander angewiesen sind. Der Staat gewinnt seine Legitimität auch darüber, dass er bestimmtes Wirtschaftswachstum mit organisieren hilft, dass die Leute in Lohn und Brot stehen. Das kann er versuchen, nur über eine staatliche Wirtschaft zu organisieren, aber im Kapitalismus ist eben der Privatsektor da sehr gefragt. Dann gleichzeitig braucht der Staat die Einnahmen, die auch abfallen von Unternehmenssteuern und so weiter. Und die Unternehmen brauchen Rechtssicherheit, die brauchen möglicherweise die Polizei. Also das Rechtssystem wird ja staatlich organisiert. Sie brauchen auch teilweise militärische Absicherung. Und die Ostindien-Kompanien im Kolonialismus waren dafür, also sowohl die französische als auch die holländische Ostindien-Kompanie waren dafür, oder die britische Ostindien-Kompanie, sehr, sehr eindrückliche Beispiele, weil die hatten eine staatliche Berechtigung, ihre privaten Aktivitäten dort durchzuführen. Und da wurde so sehr schön deutlich, dass es einfach auch immer zusammengeht. Und da würde ich einfach sagen, Unternehmen suchen ganz banal Absatzmärkte und billige Produktionsstätten und es ist ihnen ziemlich egal, wo das ist. Und wenn es die rechtlichen Möglichkeiten gibt und die Arbeitsangebot so stimmt, dann lassen sie sich eben da niedergründen, da Niederlassungen, wo das möglich ist. Ja, und das ist halt jeweils dann die Frage des Staates, wo sie sich niederlassen, welche Spielräume sie ihnen lassen, was für Arbeitsschutzgesetze sie ihnen aufzwingen und wie viel Profite sie ihnen dadurch auch ermöglichen.
Mhm, ja, also vereinfacht gesagt würde man sagen, man lebt auf Kosten des globalen Südens.
Also ich würde jetzt nicht sagen auf Kosten und auf dem Rücken, aber ich würde sagen, dass ein Großteil unseres Lebensstandards ohne die Arbeit von konkreten Menschen, um die Ausbeutung der Natur, die Zerstörung bestimmter Lebensgrundlagen im globalen Süden nicht möglich wäre. Natürlich werden dadurch auch bestimmte Einkommen, also die Leute kriegen auch Arbeit durch diese Produktionsstätten, aber unser Lebensstandard ist auf jeden Fall nur dank des globalen Südens möglich.
Und das hast du vorhin, hast du jetzt in so einem Nebensatz noch gesagt, die Kosten belaufen sich ja nicht nur auf finanzielle Problematiken, sondern Investitionen europäischer Unternehmen, US-amerikanischer Unternehmen, auch inzwischen chinesischer Unternehmen, sorgen ja auch für einen extremen Raubbau an der Natur, die mit dem eigenen Wirken erstmal nichts zu tun hat. Also die Kosten, so verstehe ich dich, müsste man theoretisch eigentlich auch mit einberechnen.
Ja, definitiv. Ich meine, es gibt ja eine große Debatte gerade, nicht nur über Reparationen für den sogenannten Sklavenhandel, sondern auch zu Klimareparationen. Also wir haben jetzt einfach über Jahrzehnte das Weltklima zerstört und die Kosten, die unmittelbaren Konsequenzen werden eben in vielen Städten, die nah am Wasser gebaut sind, im globalen Süden oder Wüstenbildungseffekte, direkte Konsequenzen von dem Verlust von Biodiversität werden tendenziell im globalen Süden getragen und fordern dafür zu Recht Reparationen, also entweder struktureller Art oder direkter finanzieller Art. Aber wir sind natürlich dazu nicht bereit.
Mhm. Aber es gibt ja da, das haben wir auch im Vorgespräch einmal kurz besprochen, so eine Art von zwei Denkschulen, wo eine Art von Verantwortung liegt. Also es gibt die, wenn ich dich da richtig verstanden habe, und korrigiere mich gleich sehr gerne, die sagen, naja, also für die Umsetzung und für die Veränderung dieses Systems sind auch die Länder verantwortlich, die jetzt wenig verdienen, aber viel leisten. Aber sie kriegen es nicht hin, ihr System gibt es nicht her und es gibt Korruption beispielsweise im globalen Süden, der prozentual wesentlich höher ist in den Systemen als beispielsweise im globalen Norden und dadurch kriegt man es nicht hin. Das heißt, die Verantwortung liegt dann im Zweifel nicht bei der Privatwirtschaft. Und es gibt natürlich die andere Denkschule, die sagt, naja, also wenn man andere Nationen, andere Menschen in eine Abhängigkeit bringt, dann ist natürlich derjenige, der die höhere Macht hat und der den höheren Einfluss hat und das mehr Geld hat, auch dafür verantwortlich, dass das alles funktioniert und dass das alles mit rechten Dingen zugeht und dass sich auch was zum Positiven verändert für die Menschen, die diesen Reichtum ermöglichen. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen aufschlüsseln, wie man, und vielleicht auch mit dem Blick, wie man das verändern kann, also wie es möglich ist. Du hast jetzt ja gesagt, dass Reparationen gefordert werden. Ich behaupte mal, die Wahrscheinlichkeit sind relativ gering, dass man da einfach sagt, ja, total, sehen wir total ein. Machen wir auf jeden Fall. Wie man da wie es zu einer Selbstermächtigung kommen kann und wie diese Verantwortlichkeiten da liegen.
Also ich denke nicht, dass die Regierung und die Gesellschaften im globalen Süden darauf warten können, dass wir in Europa oder die USA sozusagen auf einmal altruistisch werden und ihnen einen größeren Anteil am Kuchen gewähren werden. Das heißt, es geht nur über Selbstorganisation. Und da ist es eben schade, dass solche Bewegungen oder Zusammenschlüsse wie das Non-Aligned Movement, was es ja gab in der 50er, 60er, 70er Jahre, gab es ja auch im UN-Kontext den Versuch, eine neue Weltwirtschaftsordnung mithilfe der UNO, die ja damals immer größer wurde. Das heißt, war so ein Ort, wo Staaten des globalen Südens den Eindruck hatten, hier haben wir wirklich Macht, hier können wir gute Initiativen an den Start bringen, waren dann aber nicht in der Lage, das dem globalen Norden aufzuzwingen. Und da wird sehr viel davon abhängen. Und wir haben natürlich da auch Teile- und Herrschestrategien angewendet. Also das OPEC-Kartell haben wir nicht verhindern können, wo ja Staaten wie Iran und Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien, Venezuela und so weiter organisiert sind. Es wäre natürlich extrem vielversprechend, das in unterschiedlichen anderen Exportprodukten auch versuchen zu organisieren. Aber da wir alle Gesellschaften im globalen Kapitalismus miteinander in Konkurrenz stehen, ist es wahnsinnig schwierig, auch für Staaten im globalen Süden sich zusammenzufinden. Und da aus meiner Sicht wird sehr viel auch davon abhängen, wie China sich jetzt verhält. Aktuell deutet eigentlich alles darauf hin, dass sie trotz ihres Narrativs, dass sie eine andere Außenpolitik machen und auch keine imperialistische Landnahme betreiben werden, weil Taiwan behauptet, die chinesische Regierung gehört ja eh dazu. Aber es deutet nichts darauf hin, dass sie jetzt eine Form von internationaler Solidarität organisieren werden. Mhm. In der EU haben wir schon auch bestimmte Solidaritätsmechanismen etabliert. Also da kann man ja schon sagen, dass das Budget der EU, was dann umverteilt wird, auch nach Bedarf schon, würde ich sagen, aus so einer reformistischen Sicht ein sinnvoller Mechanismus ist. Gleichzeitig ist die EU natürlich auch tendenziell darauf ausgerichtet, eher dem Privatsektor und den Top 1% sozusagen zu dienen. Aber die Frage ist eigentlich, wie können Beziehungen zwischen Gesellschaften organisiert werden unter gegebenen kapitalistischen Konkurrenzbedingungen, die der Breite der Bevölkerung zugutekommen. Mhm. Also echte internationale Solidarität zu organisieren. Und das geht, glaube ich, nur mit so einem Modell, dass man anfängt, zwischen 2, 3, 4 Staaten das erstmal zu proben, bestimmte Schutzmechanismen zu etablieren, die dann diese Kooperationsmechanismen nicht gleich wieder zerstören und dann zu gucken, ob man das möglicherweise vergrößern und verbreitern kann. So. Mhm. Das wäre aus meiner Sicht die Strategie. Ich meine, Westafrika zum Beispiel gibt es ja gerade die Allianz westafrikanischer Staaten, die französische Armee rausgeschmissen haben. Da wird jetzt darüber nachgedacht, auch gemeinsame Budgets zu erstellen und die Ökonomien so ein bisschen zu interagieren. Inwiefern das aber der Breite der Bevölkerung zugutekommt, wird noch zu sehen sein. Kuba hat jetzt auch mit Venezuela lange einen Deal gehabt. Also dieses exzellente Gesundheitssystem hat, also die Ärztinnen und Ärzte aus Kuba wurden nach Venezuela gesendet. Dafür haben sie billiges Öl bekommen. Also es gibt da so Beispiele, aber die Konkurrenzbeziehungen brechen eben auch Kooperationsmechanismen im globalen Süden das Genick. Aber da müsste es definitiv hingehen.
Ja, weil also es ist ja interessant, die OPEC steht jetzt ja auch gerade extrem unter Druck. Aber es ist ja ganz spannend zu sehen, also letztlich scheitert so eine Kartellbildung beispielsweise dann daran, dass die Bedürfnisse von Venezuela einfach andere sind als die von den Vereinigten Arabischen Emiraten, ganz simpel gesagt, und die politischen Interessen andere sind. Was ich daran interessant finde, ist irgendwie, ist ein ganz anderes Beispiel, aber in Bolivien gibt es ja beispielsweise die Mine von Potosí, die Silbermine, die seit 500 Jahren Millionen von Opfer gefordert hat, indigener Bevölkerung, Sklaven, mittlerweile auch immer noch unter ziemlich wilden Bedingungen werden da Menschen in den Berg geschickt. Und früher war der Anteil, den das Silber aus dieser Mine am Gesamtsilber auf der Welt sozusagen ausgemacht hat, so gigantisch, ich glaube, es hat sogar zu einer Silberinflation geführt. Und natürlich mit der Industrialisierung hat man sich neue Quellen erschlossen und heutzutage wird irgendwie auf der ganzen Welt Silber gefördert. Aber diese Mine zeigt ja, es gibt Orte, in diesem Fall in Bolivien, die so essentiell sind für die Förderung von Rohstoffen, die ganze Welt braucht. Und da frage ich mich einfach, mit dieser Erkenntnis und Potosí jetzt nur als Beispiel für ganz viele Silberquellen mittlerweile, die es auf der Welt gibt, aber die ist eben eine der ersten, die dies in diesem unfassbaren Umfang gemacht hat. Wie kann es sein, dass es keine Interessenversammlung gibt von beispielsweise jetzt den Ländern, wo Silber extrem viel vorkommt und was einfach gebraucht wird?
Ich weiß nicht genau, ob Potosí jetzt, also historisch war es natürlich die bekannteste Mine, ob sie, also klassisch funktioniert es ja so, dass ihr könnt jetzt keine höheren Preise für euer Silber benutzen, weil sonst kaufen wir es woanders.
Ja.
Ja, und ich habe mir jetzt bei Südafrika so ein bisschen angeschaut, historisch, da wurden ja auch Diamantenminen und Goldminen entdeckt. Sobald man nicht der Einzige ist, der diese Güter anbietet, ist es immer möglich, bestimmte Preise auch zu erzwingen. So, aber bei Bolivien zum Beispiel, da wurde wenig drüber berichtet, aber soweit ich weiß, wurde da auch die Gasproduktion verstaatlicht, als damals Evo Morales an die Macht kam. Und gleichzeitig ist Bolivien natürlich ein Land, wo ständige Coups stattfinden, ja. Und es eine ganz klare Spaltung gibt zwischen irgendwie eher indigenen verankerten Parteien und politischen FührerInnen und eher irgendwie der, sagen wir mal, der Mittel- oder Oberklasse zugewandten, die dann auch oft irgendwie Richtung USA orientiert war und ist. Es gab auf dem afrikanischen Kontinent, da habe ich mich selber stärker mit beschäftigt, reihenweise eher progressive Führerinnen und Führer, die tatsächlich von der Macht geputscht wurden und oder umgebracht wurden. Also Lumumba im Kongo, einer der bekanntesten, von CIA und belgischem Geheimdienst umgebracht, weil er angeblich sich in sowjetische Camp bewegt hat. Sylvanus Olympio in Togo, der ehemaligen Kolonie, wurde umgebracht. Als ich selber in Togo war, 2004, wurde, glaube ich, EADEMA nach 30 Jahren zum x-ten Mal mit gefälschten Wahlen wiedergewählt. Und Jacques Chirac, der damals an der Macht war, hat sogar vor Verkündigung der Ergebnisse schon ihm gratuliert dazu, dass er jetzt wieder Präsident ist. Also natürlich ist das nicht immer aufgrund von Einmischung von außen alles zu erklären. Aber das spielt schon eine sehr große Rolle. Die Destabilisierung von außen können wir nicht einfach immer vernachlässigen. Dann strukturellen Zwängen, die unsere kapitalistische Weltwirtschaft auch eben für diese Handelsbeziehungen bedeutet. Und dann gleichzeitig aber auch die Schwierigkeit, Allianzen zu organisieren oder auch innerhalb der Gesellschaft, dass dann zum Beispiel die Silberproduktion so organisiert wird, dass sie der breiten Bevölkerung zugutekommt. Also Botswana zum Beispiel, die ja eine sehr wichtige Diamantenproduktion haben, und da auch einen großen Anteil haben, die haben das ja relativ gut geschafft. Die gelten ja auch so als ein Land, die aus irgendwelchen Gründen diesen Zusammenhang aus Kontrolle über ein sehr wichtiges Gut was gleichzeitig aber auch für den Export ist und jetzt nicht so wahnsinnig industrialisiert ist, aber trotzdem sehr viel Profite abwirft, weil es ein Luxusgut ist, dass die Gewinne daraus so verteilt wurden, dass sie der Großteil der Bevölkerung zugutekommen. Also es gibt schon diese Beispiele, über die hört man dann aber immer relativ wenig.
Ich löse es mal von so einem Beispiel, wie produzieren, würde mal allgemein sagen, und vielleicht, wie gesagt, braucht es da nochmal eine Definition von dir, was genau ungleicher Handel ist. Aber letztlich beruht ja auch das Ungleichgewicht darauf, dass wir eigentlich in einem Wirtschafts- und einem Geld- und einem Finanzsystem leben, in dem die Position schon ist, dass der reine Verkauf von Rohstoffen und die Arbeit, die dafür gebraucht wird, im Prinzip weniger wert ist als die Verarbeitung dieser Rohstoffe, die dann meistens im globalen Norden stattfindet. So ganz vereinfacht runtergebrochen verstehe ich dieses Prinzip von ungleicher Handel. Das heißt ja, dass die Frage nach finanzieller Ungleichheit, wirtschaftlicher Ungleichheit auch verknüpft ist mit der Frage von Arbeit und dem Wert von Arbeit. Aber welche, also gibt es da eine Tendenz zur Änderung, gerade in Zeiten, in denen wir erleben, dass Rohstoffknappheit zu globalen Krisen führen kann? Also wie präsent ist das Prinzip des ungleichen Handels aus deiner Sicht? Und erklär es vielleicht nochmal mit besseren Worten als ich.
Ja, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil es sehr umstritten ist, ob das überhaupt existiert, der ungleiche Handel. Weil es wird in so einer klassischen Perspektive ist, im Moment des Tausches werden Dinge miteinander getauscht, die gleich viel wert sind, sonst würden sie nicht getauscht. Mhm. Und diese Idee, dass der Preis, den ein Gut hat, der richtige Preis ist, weil Angebot und Nachfrage einfach automatisch zu einem fairen Preis führen, ist was ganz anderes, als über Wert nachzudenken. Weil Wert ist nicht notwendigerweise das gleiche wie Preis. Also Preis ist ja eindeutig, kommt der zustande über Machtverhältnisse. Also welchen Preis ist jemand in der Lage durchzusetzen? Und der Wert einer Sache, da gibt es unterschiedliche Schulen. Also die marxistische Schule sagt, über die Arbeit, die in einen Gegenstand bei seiner Erstellung geflossen ist, können wir erst über den Wert sprechen. Jetzt nicht ganz konkret, wie viel Zeit das gedauert hat, sondern die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit ist natürlich ein sehr schwieriges Konzept, aber so, was so im Durchschnitt dafür nötig ist, so viel ist das wert. Und dann sind schwierige Fragen zu beantworten, wie man das überhaupt messen kann. So, aber wir in so einem normalen Leben eigentlich abstrahieren vom Wert. Wir reden eigentlich nur über den Preis. Also einfach, wie kommt das über Angebot und Nachfrage zustande und stellen uns die Frage gar nicht, ob das vielleicht eigentlich mehr wert sein müsste, weil da zum Beispiel in der Mine zu arbeiten zum Beispiel ist extrem gefährlich, sehr aufwendig, es dauert Zeit. Der Wert ist also sozusagen was auch qualitativ bestimmt werden müsste. So, diese Fragen stellen wir uns nicht, weil irgendwie diese Machtverhältnisse, die darüber bestimmen, welche Preise erzielt werden können, uns im globalen Norden einfach in die Lage versetzen, von dieser Frage von Wert und ist eigentlich das, was da dahinter steht, nicht noch ein bisschen viel mehr und die Menschen, die das geschafft haben, davon zu abstrahieren, weil einfach so unsere Gesellschaft organisiert ist. Wir merken es dann, dass es eben nicht mehr geschmeidig unsere Handelsbeziehungen funktionieren, wenn plötzlich die Preise steigen. Also jetzt, wir haben es ja jetzt bei Öl und Gas gesehen, wenn durch bestimmte Krisensituationen dieser Fluss an Gütern aus dem globalen Süden nicht mehr selbstverständlich funktionieren, fällt uns plötzlich auf, dass wir uns völlig abhängig gemacht haben von diesen Tropical Goods, wie die Patnaiks es bezeichnen. Dann werden die Handelsbeziehungen total politisiert und wir merken, dass wir uns absichern müssen, dass wir unsere Abhängigkeitsbeziehungen reduzieren müssen, dass wir vielleicht auch selber wieder unsere Energie herstellen sollen. Aber wir führen jetzt zum Beispiel auch keine Debatte darüber, dass wir jetzt möglichst schnell eine Abkehr von fossiler Energie organisieren müssten. So eine bewusste Entscheidung dafür, was wir als Gesellschaft selber herstellen wollen und was wir über den Weltmarkt organisieren wollen, wäre wichtig zu führen, auch aus einer Perspektive des produktiven Umgangs mit der Klimakrise.
Ich finde es super spannenden Aspekt, den du da reinbringst, dass diesen Unterschied zwischen Wert und Preis, weil unabhängig davon, ob man den Handel als ungleich bewertet oder nicht, ist es natürlich so, dass es man nicht leugnen kann, dass egal wo man hinkommt, Dinge unterschiedlich bewertet werden in ihrem Wert für sich selbst, für die Gesellschaft, für sein Dorf, sein Land, seinen Alltag, wie auch immer. Und dass man da natürlich an eine Art von Grenze und an Ungleichheit stößt, einfach durch, ja, also das klingt bescheuert, aber eine Art von hegemonieller Wahrnehmung von Wert. Also wenn wir als die Mächtigeren etwas wahrnehmen als wertvoll, dann zwingt ein System, ein finanzielles System, ein Geldsystem auch, alle anderen eigentlich dazu, es als wertvoll oder als nicht wertvoll zu sehen. Also so würde ich, so fühlt sich das an. Also das ist interessant, was für ein unglaublicher, was für eine Dimension dahinter steht, wenn man Wert und Preis mal auch in seiner Bedeutung voneinander trennt, nicht nur im Alltag sozusagen.
Ja.
Lass uns an der Stelle einmal kurz absetzen und wir springen nochmal zum Anfang dieser Folge. Wir haben zu Beginn dieser Folge über die Verde Island Passage in den Philippinen gesprochen. Und das sagt Clara Butz von Urgewalt.
Die Verde Island Passage ist eine der artenreichsten Meeresengen dieser Welt oder Meerespassagen. Und dort leben über 1700 unterschiedliche Fischarten und Korallenarten und ja 60% aller Küstenfischarten zum Beispiel. Und wahnsinnig viele Menschen sind eben auch von diesem Artenreichtum abhängig, weil es praktisch deren Lebensgrundlage sichert.
Wie bereits vorgestellt, unterstützt Urgewalt die philippinische Organisation SEED und weitere dabei, den geplanten Gasausbau dort zu stoppen. Und die Projektpartner haben mit ihrem Einsatz schon Erfolge erzielt. Infolge des Drucks, den die NGOs ausgeübt haben, zogen einige Banken ihre Investitionen zurück. Dennoch, sagt Jerry Arances von SEED,
it's a continuing saga for the VIP. But right now there's a relief, temporary relief for the VIP.
Es ist eine andauernde und immer wieder aufkommende Geschichte. Aber im Moment gibt es zumindest eine vorübergehende Pause. Und deshalb drängen viele der Gemeinden und AktivistInnen, auch die Wissenschaft und regionale PolitikerInnen, nun auf den langfristigen Schutz der VIP. Sie drängen auf die Verabschiedung eines Gesetzes, das das Gebiet in ein bestehendes Schutzsystem integriert, genannt E9 Pass. Das ist derzeit das Hauptanliegen, zusammen mit einem starken Fokus auf den Ausbau von erneuerbaren Energien.
Aus den Gesprächen mit Banken berichtet Butz.
Einige europäische Banken oder vor allem auch Vermögensverwalter haben gesagt, sie werden keine Projekte dort finanzieren oder haben sogar ihre Positionen in zum Beispiel der San Miguel Corporation, also diesem großen Konzern, der das alles vorantreibt, verkauft.
Zum Beispiel?
Das erste Asset Management in Österreich gesagt, nachdem wir uns das Risiko genauer angesehen haben, haben wir unsere Anlagen davon verkauft. DWS zum Beispiel hat auch ebenfalls divestiert aus diesem Projekt. Und BNP Paribas in Frankreich hat zum Beispiel auch gesagt, dass fossile Gasprojekte in den Philippinen kein Teil ihrer eigenen Strategie sind. Also das sind einige Erfolge, die wir schon hatten.
Und Butz sagt, auch Individuen können hier einen Teil hin zu mehr Gerechtigkeit beitragen.
Was gerade bei Banken ja der Fall ist, ist, dass sie wahnsinnig viele KundInnen haben. Zum Beispiel die Deutsche Bank, die auch weiterhin ganz viel Geld in die San Miguel Corporation steckt. Und die einfachste Möglichkeit, da zu handeln, ist, zur eigenen Bankberaterin zu gehen oder zum eigenen Bankberater und danach zu fragen, hey, ich habe gehört, dass Ihre Bank weiterhin in die und diese Unternehmen Geld gibt oder weiterhin die Zerstörung von Biodiversität finanziert. Was ist da dran? Und wie kann ich, gibt es irgendwelche Finanzprodukte, bei denen ich da nicht mitmache? Wenn nicht, dann werde ich Bank wechseln.
Nicht nur zeigt der Blick auf die Verde Island Passage die praktischen Folgen von finanziellem Ungleichgewicht zwischen globalem Norden und Süden auf, es zeigt auch, welche Mechanismen sich verändern müssen und welche Hebel es gibt, um dem vielschichtigen Ungleichgewicht etwas entgegenzusetzen. Also, wir haben jetzt gehört und die Hörerinnen und Hörer haben auch gehört am Anfang, wie es eben um diese Verde Island Passage steht. Und was wir jetzt gerade gehört haben, ist letztlich der Erfolg von zivilem Organisieren. Und das ist ja wenn man sich die Machtverhältnisse anguckt, ein ziemlich unwahrscheinlicher Erfolg, würde man jetzt von außen sagen. Kennst du, und darauf würde ich gerne jetzt hinaus, andere Beispiele, kennst du überhaupt Beispiele, in denen eine derartige Form des Veränderungswillens aus der Bevölkerung oder von zivilen Organisationen letztlich was erreicht hat bei diesem finanziellen, bei diesem politischen Machtungleichgewicht?
Ich kenne den Fall nicht ganz genau, aber in Namibia war auch ein Vorhaben von RWE, da grünen Wasserstoff zu produzieren. In einer Region, die ich glaube von Nama während des Genozids an den Herero und Nama bewohnt wurde. Mhm. Und da war dann auch der Reputationsverlust dort jetzt in der Ex-Kolonie grünen Wasserstoff für Deutschland zu produzieren, von einem deutschen Unternehmen, auch zu groß geworden, nachdem Herero und Nama-Vertreter da sehr stark mobilisiert haben, sodass sie sich da jetzt zurückgezogen haben. Sobald Unternehmen merken, dass da mittel- und langfristig keine Profite mehr mit zu erzielen werden, werden sie umdenken. Und es ist ja schon auch so, dass mittlerweile klar ist, auch die Automobilindustrie beginnt in E-Autos zu investieren und sie zu bauen. Also es gibt jetzt schon den Zwang, bestimmte zu stark klimaschädliche Produkte langsam auslaufen zu lassen.
Worauf ich vor allem hinaus will, ist eigentlich, und ehrlich gesagt finde ich, da steckt doch aber auch eine Art von Bewertung von Wert drin. Also wenn man Natur und Naturschutz und das native Leben als wertvoll erachtet, dann gibt es eine Art von Gesichtsverlust, wenn man dazu beiträgt, dass dieses Leben zerstört wird, dass die Natur belastet wird. Wenn aber der Zeitgeist shiftet und das nicht so sehr als wertvoll betrachtet wird, nicht als wichtig betrachtet wird, dann geht ja, wie eigentlich in der Vergangenheit und wie wir auch in diesem Gespräch festgestellt haben, eine unglaubliche Macht von privatem Geld, also von Privatinvestitionen aus. Weil der Wert des Gewinns und der Wert, Gas zu fördern, wird höher eingestuft als der Wert von meinetwegen der Natur. Und da würde mich mal interessieren, weil ich finde, dazu führt all das, worüber wir gesprochen haben, wie steht es um die Macht von privatwirtschaftlichem Einfluss auf diese Ungleichheit? Also wie sorgt eigentlich das System, das du jetzt die ganze Zeit gezeichnet hast, nach wie vor und heute aktiv dazu, dass privatwirtschaftliche Investitionen und staatliches Handeln natürlich auch, nach wie vor zu dieser Ungleichheit beiträgt?
Naja, also Unternehmen müssen Profite machen. Man kann von Unternehmen wirklich nicht erwarten, dass sie sich an Gerechtigkeit orientieren. So ist unsere Gesellschaft nicht organisiert. Wenn wir wollen, dass der Wohlstand etwas gerechter verteilt ist, sowohl in Deutschland als auch im globalen Maßstab, müssen wir als Öffentlichkeit und unsere Vertreterinnen und Vertreter, die wir wählen als Staat, dafür sorgen, dass diese Profitinteressen etwas eingehegt werden. Man kann nicht von Unternehmen erwarten, dieses Problem zu lösen. Das ist, sie sind auch nicht gewählt. Die können machen, was sie wollen. Wir müssen einfach darüber entscheiden, wie viel Profite wir ihnen ermöglichen und wie viel Profite wir auch Einzelpersonen erlauben. Also ich meine, dass wir es erlauben, dass Einzelpersonen oder auch juristische Personen, also Investmentgesellschaften, hunderte an Immobilieneinheiten besitzen, ist ja auch kein Naturgesetz. Also bis in den Anfang der 90er, bis in die Helmut-Kohl-Jahre, durfte man zum Beispiel nicht in den Wohnungssektor investieren. Also war keine Investmentkategorie. Wohnen galt eher so als Grundversorgung und damit durfte nicht gehandelt werden. Juristische Personen durften keine Wohnung kaufen. Jetzt wurde das alles geöffnet und was für eine Überraschung, die Preise gehen nach oben und die normalen Leute müssen viel mehr fürs Wohnen zahlen. So. Das war eine politische Entscheidung. Und genauso können wir, denke ich, auch entscheiden, müssen bereit sein, die Rolle demokratischer Kontrolle über bestimmte wirtschaftliche Entscheidungen zu vergrößern. Wenn wir da nicht beginnen, als Gesellschaft auch zu sagen, hey, wir setzen da Grenzen, dann werden wir, glaube ich, uns noch umschauen, wie es bei uns bald zugehen wird.
Die Anstifter.
Ich glaube, in all deinen Veröffentlichungen, Publikationen und auch in dem, was du jetzt sagst, zeichnest du natürlich kein besonders hoffnungsvolles Bild von einem extremen Wandel. Und ich finde auch so ein Hoffnungszwang und sich darauf zu fokussieren, dass es immer Hoffnung geben muss, sozusagen, ist auch, glaube ich, ein bisschen zu kindlich und entspricht nicht so sehr den Zeiten. Deswegen versuchen wir es mal in eine produktivere Wut umzuwandeln und zu sagen, was müsste sich denn aus deiner Sicht verändern?
Also ich glaube, erstmal wäre es wichtig, dass wir uns wieder in die Lage versetzen, uns langfristig aktiv, politisch und face-to-face, also über Signal-Chats hinaus und Zoom-Meetings hinaus, politisch langfristig zu organisieren und zusammenzuarbeiten. Seine Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen, gemeinsam an der politischen Agenda zu arbeiten, kann, glaube ich, extrem beglückend sein. Aber die wenigsten nehmen diesen Stress, weil es auch wahnsinnig viel Zeit kostet, auf sich. Und dann ist es, glaube ich, einfach total wichtig, diese internationalistische Perspektive mit einzunehmen. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir irgendwie den Wohnungssektor in unseren großen Städten reformieren und dafür weniger Ungleichheit sorgen, dass wir gleichzeitig immer mitreflektieren, was bedeutet das eigentlich für den Rest der Welt und wie du es vorhin beschrieben hast, also zu welchem Grad leben wir auf dem Rücken des globalen Südens und wie können wir irgendwie Mechanismen einbauen, dass auch der globale Süden mehr von unserer Wirtschaftsweise profitiert. Und da heißt es notwendigerweise auch, für bestimmte Dinge einfach mehr zu bezahlen und uns davon zu verabschieden, dass bestimmte Dinge so wahnsinnig billig sind, wie sie aktuell sind. Und da gibt es natürlich verschiedene Versuche, zum Beispiel das Weltsozialforum wurde Anfang der 2000er gegründet in Porto Alegre in Brasilien. Das ist so ein bisschen eingeschlafen. Jetzt findet es in Benin, in Cotonou dieses Jahr wieder statt. Also ich glaube, so durch die Klimabewegung und jetzt die Wiederkehr von Krieg an allen Fronten, gibt es auch so eine neue Energie, um sich wieder zu treffen und internationale Solidarität irgendwie konkret auszugestalten. Also ich würde nicht sagen, dass es da keine Hoffnung gibt, aber es erfordert eben von uns allen sehr viel Zeit, Kraft und die Bereitschaft, sich langfristig irgendwie Beziehungen aufzubauen und sich einzubringen für die Themen, die uns am Herzen liegen.
Lieber Kai, das war wahnsinnig spannend. Herzlichen Dank für deine Zeit. Wir sind am Ende und ich sag bis bald und vielen Dank, dass du dabei warst.
Danke dir fürs Interview, hat Spaß gemacht. Ja, alles Gute dir.
Das war die erste Folge der neuen Staffel von Die Anstifter. Eine Welt, viele Wege. Sie ist ein Podcast der Servicestelle für Stiftung und Philanthropie von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz BMZ. Produziert wird der Podcast vom Studio ZX, einem Unternehmen der Zeit Verlagsgruppe. Mein Name ist Jonas Ross und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, alles Gute.
Sie haben Fragen oder wollen wissen, wie Sie sich einbringen können? Dann schreiben Sie uns an stiftung@engagement-global.de. Weitere Infos finden Sie auch in den Shownotes jeder Podcast-Folge. Dort verlinken wir Ihnen auch die wichtigsten Quellen zu dieser Folge. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, bewerten Sie ihn gerne und abonnieren Sie ihn, um keine weitere Folge zu verpassen.